Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
In 2 Wochen finden in Ungarn Parlamentswahlen statt. Und noch vor kurzem schien es so, als ob das Oppositionsbündnis aus 6 Parteien, das sehr heterogen ist, Viktor Orban und seiner Fidesz-Partei wirklich gefährlich werden könnte. Doch dann überfiel Russland die Ukraine und das könnte Orban Punkte bringen.
Wie ich sehe, gibt es hier echte ungarisch-ukrainische Freundschaft. Wer aus der Ukraine kommt, wird hier freundlich empfangen. Es warten hier Freunde auf Sie.
Ich bin Margarete Wohlan. Viktor Orban, den Sie gerade ukrainische Flüchtlinge willkommen heißen hörten, fährt gleichzeitig auch eine zweite Strategie. Er hält sich aus dem Krieg heraus, verurteilt den russischen Überfall nur halbherzig. Ob ihm das wirklich hilft, die Wahl zu gewinnen, zeigt sich am 3. April, dem Wahltag. Denn an den krassen Missständen wie Korruption, fehlende Pressefreiheit und Rechtsstaatlichkeit hat sich ja nichts geändert, wie der Beitrag von Wolfgang Fichtel auch zeigt.
Dieser Krieg im Nachbarland hat viele Verlierer. Die Opposition in Ungarn könnte dazugehören. Monika Schapi war eine der ersten Politikerinnen an der Grenze zur Ukraine, als die Flüchtlinge kamen. Sie ist die Kandidatin der Opposition im Wahlkreis, zu dem Berek Shurani gehört, das Dorf und die Grenzstation, über die sie jetzt nach Ungarn fliehen. Mütter, blass, mit verweinten Augen, Kinder mit quietschrosa Rollköfferchen, Omas mit Gehstock, Opas, die Enkel an der Hand. Die Väter müssen in der Ukraine bleiben, kämpfen. Monika Schapi, Sozialdemokratin, die für die Demokratische Koalition und den gemeinsamen Spitzenkandidaten Peter Markisoy antritt, hat etwas Zupackendes und will unbedingt etwas loswerden. Den Menschen auf der Flucht muss mehr geholfen werden, sagt sie.
Gestern habe ich gesehen, die Behörden waren überhaupt nicht vorbereitet für die Aufnahme der Flüchtlinge. Heute ist das etwas besser organisiert.
Die Wahlkämpferin Monika Schapi hat ihre Videos von der Grenze auf Facebook gepostet. Kurz danach ließ der Bürgermeister des kleinen Grenzdorfes ein Baumarktzelt aufstellen. Es gibt heißen Tee, Obst, Kekse, freundliche Worte. So viele kamen noch nicht in den ersten Tagen. Einen Tag später war deutlich mehr Gedränge. Viktor Orban ist da in Berekschuran. Für ihn geht es um Nachbarschaftshilfe. Auch er will Gesicht zeigen, sein freundlichstes, und freut sich demonstrativ, dass alle anderen es auch so machen.
Wir zeigen hier unser schöneres und besseres Gesicht. Mir ist gemeldet worden, die Bürgermeister, die Einheimischen, alle helfen und sind gastfreundlich. Wie ich sehe, gibt es hier echte ungarisch-ukrainische Freundschaft. Wer aus der Ukraine kommt, wird hier freundlich empfangen. Es warten hier Freunde auf Sie.
Die meisten, die bis jetzt gekommen sind, haben einen ungarischen Pass, neben dem ukrainischen. Im Grenzgebiet Ungarn-Ukraine leben 130.000 Menschen, die zur ungarischen Minderheit gehören. Also Ungarn, Nachbarn, natürlich auch Wählerinnen und Wähler. Monika Schapi hat sich hinter Orban aufgestellt, im Blickfeld der Kameras des staatlichen Fernsehens. Aber immer wieder schiebt sich einer der bulligen Leibwächter Orbans dazwischen. Dieser Auftritt in den landesweiten Nachrichten soll allein dem Ministerpräsidenten gehören. Schapi postet das Hin- und Hergeschiebe später auf ihrer Facebook-Seite, Untertitel Pfauentanz. Die ungarisch-ukrainische Freundschaft war nicht immer so, wie sie Orban jetzt ausmalt. Orban hatte auch was auszuwetzen als Russlandversteher und bisher bekennender Putin-Freund. Putins Pinscher nannte ihn die Opposition, als er Anfang Januar dieses Jahres nach Moskau flog, eher geschäftlich und als Wahlkämpfer. Mit billigem Gas und 10 Milliarden Euro für neue Atommeiler aus Russland wollte er auch beim Wahlvolk zu Hause in Ungarn punkten. Weil sich der Krieg schon ankündigte, wurde die Reise eilig zur Friedensmission umetikettiert, jetzt nur der Opposition keine Angriffsfläche bieten. Zum ersten Mal seit 12 Jahren könnte es passieren, dass Viktor Orbans Regierungspartei, die Fidesz, abgewählt werden könnte. Eine Schicksalswahl, so beschwört die Opposition diese Wahl am 3. April, sie sei für lange Zeit die letzte Chance, um Rechtsstaat und Demokratie in Ungarn zu retten. Sollte Orbán wieder eine Zweidrittelmehrheit bekommen, werde es dunkel in Ungarn. Vor dem russischen Krieg gegen die Ukraine witterte die Opposition noch eine Art ungarischen Frühling. Sie lag in den Umfragen leicht vorn, die Rede war von einem Kopf-an-Kopf-Rennen. So machten sie sich Mut. Wobei Kopf an Kopf keine gute Nachricht ist für die Orbán-Herausforderer. 5-6% Vorsprung müssten es schon sein. Das Wahlrecht ist kompliziert in Ungarn. Es begünstigt große Parteien. Das heißt, die eine große Partei, Viktor Orbáns Fidesz. Soltán Tóth kennt sich da aus. Er war als Staatssekretär im ungarischen Innenministerium für Wahlen zuständig, allerdings vor Orbán.
Auf Ungarisch sagen wir, das Fußballfeld ist geneigt. Die Gegner müssen bergauf spielen, für die Sieger läuft das Spiel bergab.
Diesmal hat sich die Opposition auf die Spielregeln eingelassen. Sie macht einfach auch auf große Partei. 6 sehr unterschiedliche Partner von ganz links bis rechts außen spielen im Team und haben sich geeinigt auf jeweils nur eine Kandidatin, einen Kandidaten in allen 106 Wahlkreisen. Den oder die mit den besten Chancen für ein Direktmandat, egal aus welcher Partei. Und es gibt ungarnweit nur einen Spitzenkandidaten. Keinen aus der Reihe der üblichen Verdächtigen, sondern einen Quereinsteiger, Péter Márki-Soly. Ich treffe ihn, kurz nachdem ihn die Anhänger der 6 Oppositionsparteien in Vorwahlen nominiert haben. Sein kleines Team trägt damals, ein halbes Jahr vor der Wahl, noch tiefe Augenringe von der rauschenden Vorwahlnacht. Der Kandidat selbst ist hellwach, konzentriert, selbstbewusst. Dass er derjenige sein soll, der Orbán stürzen soll, das war in der letzten Woche keine Überraschung mehr, sagt er. Aber jetzt gilt's. Jetzt müssten sie hart arbeiten.
Well, of course, it was not a surprise for the last one week, but we knew that we had to work very hard.
Weil, wissen Sie, unsere Gegenspieler sind vermutlich besser vorbereitet, besser organisiert. Sie haben viel mehr Erfahrung und auch mehr Geld. Deshalb, ja, müssen wir hart arbeiten. Aber wir sind sehr hoffnungsvoll.
Péter Márki-Soly, 49, hat lange in den USA und in Kanada gelebt und gearbeitet, hat Marketing studiert. Jetzt ist der Bürgermeister der 47.000 Einwohnerstadt Hodmezővásárhely im Süden Ungarns. Die Stadt war mal Fidesz-Hochburg. Das hat Márki-Soly gedreht. Genau das soll er jetzt in ganz Ungarn wiederholen. Und genau dafür sei er der Richtige, sagt Márki-Soly. Denn mit mir hat Orbán nicht gerechnet. Mit mir hat er ein Problem, erklärt er und grinst fröhlich.
Because the bigger threat to Orbán is now somebody's coming who's actually living those values that Orbán is only declaring but not living.
Weil die größte Bedrohung für Orbán ist, dass jetzt jemand kommt, der die Werte wirklich lebt, die Orbán nur verkündet, aber eben nicht lebt. Péter Márki-Soly nennt sich selbst sehr konservativ, sehr katholisch. Er erzählt gern von seinen 7 Kindern und dass er früher Orbán-Fan gewesen sei, dass er lange selbst Fidesz gewählt habe, die Partei, gegen die er jetzt antritt. Aufs Spielfeld geschickt von Linken, Liberalen, von Sozialdemokraten und Grünen, von den Jungen vor allem. Wie das zusammenpasst? Márki-Soly lacht wieder und erzählt, was ihm die Freunde seiner Kinder sagen.
Sie kommen zu mir und sagen, nein, nein, wir bleiben links, aber wir wählen dich. Wir mögen, dass du ehrlich bist. Wir mögen, wie du Politik angehst.
Und Márki-Soly zieht daraus den Schluss, viele Menschen fühlen sich angezogen, wenn jemand gemeinsame Werte vertritt. Vergessen wir also, links oder rechts. Ungarn braucht den Wechsel, sagt der Kandidat der Opposition. Das ist der kleine gemeinsame Nenner des 6-Parteien-Bündnisses gegen die regierende Fidesz. Es ist ein Anti-Orbán-Bündnis, aus der Not geboren, aus Wut und Verzweiflung zusammengehalten. Bleibt die Frage, ob das reicht. Ich frage bei den Besseren nach. Das ist die Übersetzung für Jobbik. Sie spielen rechts außen in Márki-Soly's Aufstellung. Koloman Brenner ist der Vordenker der neuen Jobbik. Er nennt die Partei jetzt Volkspartei und christdemokratisch. Die Rechtsextremisten habe man rausgeworfen, sagt er. So hat sich Jobbik bündnisfähig gemacht, auch für früher erbitterte politische Gegner. Koloman Brenner ist Ungarndeutscher aus Sopron. Er sagt lieber Ödenburg. Brenner ist einer der Vizepräsidenten des ungarischen Parlaments und empfängt in seinem mit Geschichte überladenen Büro im prunkvollen Budapester Parlamentsgebäude, direkt an der Donau. Ein langer Weg dahin, über viele rote Teppiche, verspiegelte Gänge an vielen vergoldeten Säulen vorbei. Alles aus einer anderen Zeit. Aber wir schreiben das Jahr 2022. Es soll demokratisch gewählt werden. So kam es auch zum Kandidaten Márki-Soly.
Das Wahlvolk hat gesprochen und wir sind als gute Demokraten hinter Márki-Soly. Und mittlerweile, wie wir jetzt in Richtung vom Finish gehen, funktioniert es immer besser.
Ist besser gut genug? Klingt da Skepsis durch am gemeinsamen Kandidaten? Naja, der Fehler der ungarischen Opposition sei immer gewesen, dass jede Partei einzeln gegen Orbán antreten wollte. Chancenlos, sagt der Profipolitiker Brenner. Deshalb jetzt das Experiment mit Márki-Soly.
Márki-Soly ist doch anders. Er kommt aus der zivilen Gesellschaft, kann man so sagen. Er hat keine Erfahrung im parteipolitischen Bereich. So ein Vorteil und ein Nachteil natürlich.
Was jetzt? Vorteil oder Nachteil? Neuer Versuch. Drei Adjektive bitte, die den gemeinsamen Kandidaten auszeichnen.
Eigenwillig, doch sehr sympathisch und charismatisch.
Miniferi. Gyurcsány is a Miniferi.
Der Kandidat sieht nicht gut aus in diesem YouTube-Video. Sie verspotten ihn als Mini-Ferry, als geklonte Marionette von Ferenc Gyurcsány, dem Sozialdemokraten und unbeliebten Ex-Regierungschef. Die Szenen geklaut aus der 007-Parodie Austin Powers. Gyurcsány in der bösen Rolle des Mr. Evil, Márki-Soly als dessen Klon. Die Szene ist allgegenwärtig in ganz Ungarn als Schmähplakat auf vielen Wänden und Litfaßsäulen. Die gehören vor allem Lőrinc Mészáros, Ungarns Oligarch Nummer 1, ein alter Schulfreund Viktor Orbáns. Der Herausforderer Peter Márki-Soly würde mit Orbán gerne öffentlich streiten, um Ungarns Haltung zur Europäischen Union, um Orbáns Haltung zu Wladimir Putin, um Ungarns Zukunft. Aber ein TV-Duell verweigert Orbán hartnäckig. Stattdessen knappe 5 Minuten Redezeit für den Oppositionskandidaten im staatlichen Fernsehen. Das ist die gesetzlich vorgeschriebene Untergrenze. Weniger geht nicht. Aber die 5 Minuten gibt's nur einmal und nur alle 4 Jahre. In der Hauptstadt Budapest rechnet die Opposition mit Mehrheiten. Fidesz ist vor allem stark auf dem Land, auch in den Provinzstädten. Beispiel die boomende Industriestadt Győr. Audi produziert dort, viele andere. András Dézsi, 59, ist der Bürgermeister. Er ist auch Arzt, Herzspezialist, schreibt erfolgreich Fachbücher und Kindermärchen. Er hat seinen eigenen Kopf, heißt es. Er kritisiert auch mal die Regierung. Ich bin neugierig auf die Erfolgsgeschichte eines Fidesz-Politikers. Ich bin fest mit ihm zum Interview verabredet um 8.30 Uhr. Wird aber leider nichts. Am Abend davor um 21.30 Uhr lässt er absagen. Grundlos, ohne Ausweichtermin. So ist das fast immer mit Fidesz-Politikern.
Napközben. A Kossuth Rádió délelőtti információs magazinja.
9 Uhr vormittags. Frühling an der Donau bei Dömisch, ein Naherholungsgebiet für die Budapester. Die Sonne scheint auf dem Parkplatz am Ufer. Ungarn geht es gut, lassen die Nachrichten wissen im staatlichen Radio.
Jó napot kívánok, én Bakanita vagyok. Hírek következnek a Krónika mikrofonjánál Ceglédi Edit.
Das Wirtschaftswachstum historisch hoch. Deshalb bekommen Familien großzügig Einkommensteuer zurück. 120.000 neue Notebooks für die Schulen sind angekommen, neuer Corona-Impfstoff für die Kinder ist da und der Frühling. 14 Grad, Sonne an der ungarischen Donau, während es im nördlichen Europa gerade heftig regnet und stürmt. Nur eine halbe Stunde später schlägt, wie erwartet, der Blitz aus Richtung Europa in Budapest ein. Der Europäische Gerichtshof bestätigt, die Europäische Union darf Gelder kürzen, wenn ein Mitgliedstaat wie Ungarn gegen europäische Rechtsstaatsnormen verstößt. Das könnte teuer werden für Ungarn. Rita Boller lacht. Immer Mittwoch sagt sie, es ist Zeit für Revolution. Warum? weil sie mittwochs Zeit hat. Zeit, um ihre kleine Zeitung zu verteilen. Ein Faltblatt, DIN A4, für die Briefkästen und zum Weitergeben. Inhalt, die Nachrichten, die nicht im staatlichen Rundfunk zu hören sind. Warum Krankenhäuser lange Wartelisten haben, warum EU-Gelder stocken und warum die Inflation in Ungarn galoppiert. Weil fast alle Medien in Ungarn entweder staatlich oder fest in der Hand von Orbán-Freunden sind, will sie etwas entgegensetzen. Heute schwärmen sie in Dömisch aus, einem verschlafenen Ort an der Donau. Manchmal lugt jemand hinter den Gardinen auf die Zeitungsverteiler. Hinter fast jedem Gartenzaun ein Hund. Aber Briefkästen sind gut erreichbar für Rita und ihre Freunde. Aber warum ausgerechnet Dömisch?
Das war Zufall am Anfang. Unser Gründerchefredakteur wohnt in der Nähe. Aber jetzt ist Dömisch wichtig. Dieser Ort gehört zu den Wahlkreisen, die wackeln.
Das heißt, eine Chance für die Opposition auf eines der so wichtigen Direktmandate. Der Krieg im Nachbarland scheint in Dömisch weit weg zu sein. Aber er bestimmt die Schlagzeilen in Ungarn, die Stimmung und das Verhalten der Wählerinnen und Wähler und der Wahlkämpfer. Viktor Orbán gibt den fürsorglichen Landesvater und versucht, sich so weit wie möglich aus dem Krieg im Nachbarland herauszuhalten. Frieden und Freiheit für Ungarn, das sind seine Schlüsselwörter im Wahlkampf. Die Opposition dagegen wolle ungarische Soldaten in den Tod schicken, behauptet Orbán. Peter Markisoy versucht, Orbán scharf anzugreifen, wegen seiner zwiespältigen Rolle gegenüber Russlands Präsident Putin. In der Hoffnung, genügend bisherige Fidesz-Wähler umzustimmen. Aber der Krieg im Nachbarland scheint jede Wechselstimmung zu dämpfen.
Welche Gefühle und Erinnerungen weckt der Überfall Russlands auf die Ukraine bei den Ungarn? In seinem Beitrag erwähnte Wolfgang Fichtel den Volksaufstand 1956. Welche Rolle spielt dieser bei der offenbar nicht vorhandenen Wechselstimmung der Wähler? Das frage ich jetzt den Leiter der Konrad-Adenauer-Stiftung in Budapest, Michael Winzer. Damals wollte ja das gesamte Volk die sowjetischen Besatzer zum Teufel jagen, vergleichbar mit dem Verhalten der Ukrainer heute. Also müssten die Ungarn voll hinter dem Kampf der Ukrainer stehen. Warum tun sie das nicht?
Ja, in der Tat spielt die Niederschlagung des Volksaufstands von 1956 hier immer noch eine ganz wichtige Rolle in der ungarischen Politik, aber auch im Geschichtsbewusstsein. Die Generation, die 1956 noch aktiv miterlebt hat, erinnert sich an das Dröhnen der sowjetischen Panzer hier in Budapest, an die kriegsähnlichen Szenen, die sich hier über Wochen abgespielt haben. Aber auch in der jüngeren Generation ist das Ereignis noch sehr stark präsent. Es gibt hier ein großes Museum, das Terrorhaus, wo man noch ganz eindrücklich die Geschichte mitverfolgen kann. Es gibt hier eine Behörde, das Nationale Gedenkkomitee, was aktiv die Verbrechen während der Zeit des Kommunismus aufarbeitet, und von daher prägt die Geschichte hier natürlich auch die aktuelle Politik in zweierlei Hinsicht. Zum einen hat es hier den Ungarn gezeigt, dass es als kleines Land in der Mitte Europas abhängig ist von den großen Mächten in Westen und in Osten, sodass man als kleines Land relativ wenige politische Hebel hat. Andererseits hat man aus 1956 auch die Erfahrung mitgenommen, dass man sich damals nicht auf die Hilfe aus dem Westen verlassen konnte. Also nach der Niederschlagung des Aufstands mussten viele Ungarn fliehen, sind viele Todesurteile gesprochen worden. Und es hat dann bis 1989 gedauert, bis Ungarn seine Freiheit wiedererlangt hat.
Herr Winzer, diese Erfahrung, dass der Westen Ungarn nicht geholfen hat, damals 1956, war das auch der Grund, dass Orbán nicht mitgefahren ist, als die Ministerpräsidenten von Polen, Slowenien und Tschechien am 15. März, also vor einer knappen Woche, die belagerte Stadt Kiew besucht haben?
Also es hat sicher mit eine Rolle gespielt. Eine andere Rolle spielt hier in Ungarn natürlich auch der Wahlkampf. Hier in Ungarn hat das Thema Krieg in der Ukraine, anders wie in Deutschland, eine sehr kontroverse Rolle. Also es gibt hier keine Einheitlichkeit zwischen Regierung und Opposition, sondern die Russlandpolitik steht voll im Fokus des Wahlkampfs. Orbán hat sich in den letzten Jahren Russland angenähert. Ungarn ist sehr stark abhängig von russischer Energie unter anderem. Das greift die Opposition im Wahlkampf natürlich auf. Im Gegensatz dazu versucht sich Orbán als Staatsmann zu positionieren mit seiner Erfahrung jetzt über 12 Jahre plus 4 Jahre als Regierungschef mit seiner Erfahrung in der Weltpolitik. Versucht er eben dem Oppositionskandidat, der Bürgermeister ist, natürlich voraus zu sein in dem Sinne, dass er den Wählerinnen und Wählern hier in Ungarn signalisiert, er könne das Land mit seiner langjährigen weltpolitischen Erfahrung sicher durch die Krise hindurchführen.
Aber kommt er damit durch, Herr Winzer? Das wäre meine letzte Frage. Wagen Sie eine Prognose? Ich meine, denn die Missstände, weswegen das Oppositionsbündnis aus 6 Parteien angetreten ist, also Korruption, fehlende Pressefreiheit, das alles ist ja nicht verschwunden, oder?
Also der Krieg in der Ukraine war hier in Ungarn unmittelbar nach Kriegsausbruch sehr deutlich zu spüren. Also man ist als Nachbarland sehr viel stärker betroffen wie jetzt in Westeuropa. Drum spielt das Thema hier im Wahlkampf auch eine viel stärkere Rolle. Aktuellen Umfragen zufolge ist Orbán der Opposition immer ein paar Prozentpunkte voraus. Die Themen, die Sie angesprochen haben, das ist für Ungarn in dem Sinne nichts Neues. Also man hat hier auch schon vor Orbán mit Korruption zu kämpfen. Und von daher glaube ich in der Tat, dass das Thema Krieg in der Ukraine hier ein ganz wichtiges, ausschlaggebendes Thema auch für die Wahlentscheidung dann in 2 Wochen sein wird.
Soweit Michael Winzer, Leiter der Konrad-Adenauer-Stiftung in Ungarn, über das Geschichtsbewusstsein der Ungarn und wie sehr es dafür sorgen könnte, dass die Mehrheit der Ungarn in 2 Wochen Orbáns Fidesz-Partei tatsächlich wählen wird. Danke für Ihre Einschätzung, Herr Winzer.
Ganz herzlichen Dank.
Im Podcast der Weltzeit morgen geht es um Russlands Waffen in Afrika, die inzwischen die Hälfte aller Waffen ausmachen, die auf dem afrikanischen Kontinent sind. Mehr dazu morgen. Ich bin Margarete Wohlan. Machen Sie es gut.